zum Licht, wenn der Tod mit uns spricht.
Postmortem, Dr. von Schattenreichs Notizen. Ein Mikro-Spin-Off des True-Crime-Podcasts Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche.
Verbrechen verstehen mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Stellen Sie sich eine mondlose Nacht vor. In einem verlassenen Hinterhof liegt ein regloser Körper auf kaltem Asphalt. Einst pulsierte Leben, nun entweicht die letzte Wärme. Die Leichenkälte hat begonnen. Wie eine Kerze, die langsam herunterbrennt, kühlt der Körper aus. Still, unaufhaltsam, Grad um Grad. Was kann uns diese schwindende Wärme erzählen? Kann die Kälte einer Leiche tatsächlich die Uhr des Todes zurückdrehen und das Geheimnis um den Zeitpunkt des letzten Herzschlags lüften? Oder führt uns diese Spur ebenso in die Irre, wie der flüchtige Schatten im Kerzenschein. Willkommen zu Notiz Nummer 3 von Postmortem, dem Mikro-Spin-Off meines True-Crime-Podcasts Jenseits der Beweise. Mein Name ist Dr. Maximilian von Schattenreich und heute gehen wir der postmortalen Abkühlung auf den Grund, der Leichenkälte oder medizinisch Algor Mortis. Ein Körper, der noch vor kurzem 37 Grad Celsius warm war, wird allmählich so kalt wie seine Umgebung. Dies ist mehr als nur ein gruseliger Effekt. Es ist ein physikalischer Prozess, der bei jedem Toten unweigerlich abläuft. Aber wie genau kühlt ein Mensch nach dem Tod ab? Welche unsichtbaren Kräfte entziehen ihm die Wärme? Und wie präzise können Gerichtsmediziner aus dieser Kälte auf die Todeszeit schließen? Während das Herz schlägt, hält unser Stoffwechsel den Körper auf Betriebstemperatur. Sobald jedoch der letzte Herzschlag verhallt, erlischt das innere Feuer. Die Wärmeproduktion stoppt. Ab diesem Moment ist der Körper den Gesetzen der Thermodynamik ausgeliefert. Wärme fließt von warm nach kalt, vom Körper zur kühleren Umgebung. Der menschliche Körper verliert seine Wärme auf vier Wegen: durch Wärmestrahlung, Konvektion, Konduktion und Verdunstung. Stellen Sie sich eine Tasse heißen Tee vor, die man auf den Tisch stellt. Die Wärme strahlt in die Luft ab, Luftströme führen Wärme weg, der Tisch entzieht Hitze durch Berührung und aufsteigender Dampf trägt Energie davon. Genauso ergeht es einer Leiche. Bei der Wärmestrahlung übertragen unsichtbare Infrarotstrahlen Wärme vom Körper an die Umgebung, ganz von selbst, auch ohne direkten Kontakt. In einer kalten Nacht verliert der Körper allmählich seine Strahlungswärme, so wie ein Ofen. Der Untergrund, auf dem der Körper liegt, saugt im wahrsten Sinne die Wärme aus dem Leichnam. Dieser Prozess wird Konduktion oder Wärmeleitung genannt. Liegt der Tote auf kaltem Metall oder Stein, geht die Wärmeleitung schneller als auf einem Teppich oder Bett. Jeder Berührungspunkt, sei es der Boden oder ein Obduktionstisch, entzieht dem toten Körper Wärme. Die Luft, die den Körper umgibt, spielt im Zusammenhang mit der Konvektion der Wärmeströmung eine Rolle. Regelmäßiger Wind oder ein sporadischer Luftzug nimmt die warme, körpernahe Luftschicht auf und ersetzt sie durch kühlere Luft. Ein ständiger Austausch, der die Abkühlung beschleunigt. Bei Windstille hingegen bildet sich eine isolierende Luftschicht um den Körper, die das Auskühlen bremst. Ist die Haut feucht, etwa durch Wasser oder Blut, entzieht die Verdunstung zusätzlich Wärme. In der Regel kennen wir diesen Effekt selbst, vom Schwitzen. Wenn Flüssigkeit verdunstet, kühlt die Oberfläche ab. Bei einem Toten mit feuchter Haut oder in nasser Kleidung verstärkt dieser Evaporationskälteeffekt das Auskühlen erheblich. All diese Mechanismen zusammen bewirken, dass der Körper nach dem Tod langsam abkühlt, bis er die Umgebungstemperatur erreicht hat. Wichtig ist, der Körperkern, also die inneren Organe und die tiefer liegenden Gewebe, behalten zunächst noch Wärme, während die Körperschale bereits abkühlt. Die Haut kann viel schneller auskühlen, doch das Körperinnere bleibt anfangs nahezu unverändert warm. Fettgewebe und Kleidung wirken dabei wie eine Isolierschicht und halten die Kernwärme zurück. In den ersten Stunden entsteht so ein Temperaturgefälle. Innen warm, außen kalt. Erst allmählich gleicht sich die Kerntemperatur der Schalentemperatur an, bis schließlich der gesamte Körper gleichmäßig kalt ist. Auch wenn man oft hört, die Leiche kühle linear ab, verläuft die Abkühlung in Wahrheit nicht streng gleichmäßig. Der schottische Forensiker John Glaister stellte vor etwa 100 Jahren eine Gleichung auf, die von ca. 2 Grad Celsius Temperaturabfall in der ersten Stunde und ungefähr 1 Grad Celsius pro weiterer Stunde ausging. Tatsächlich folgt die Körperkerntemperatur eher einem Sigmoidenverlauf, also einer S-förmigen Abkühlungskurve. Zunächst bleibt die Innentemperatur noch für bis zu 3 Stunden relativ konstant und bildet so ein postmortales Temperaturplateau. In dieser Frühphase hat der Körper noch Restwärme aus den Organen und dem Blut und die Wärme wird langsam von innen nach außen verteilt. Doch nach dieser kurzen Atempause setzt die eigentliche Abkühlungsphase ein. Jetzt fällt die Körpertemperatur in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen über mehrere Stunden relativ stetig um 0,5 bis 1,5 Grad Celsius ab, bevor sich die Kurve gegen Ende abflacht, wenn die Umgebungstemperatur fast erreicht ist. Unter Standardbedingungen, sagen wir, ein durchschnittlich gekleideter Mensch stirbt in einem Zimmer mit einer Raumtemperatur von ungefähr 21 Grad Celsius, gibt es grobe Erfahrungswerte. In der ersten Stunde verliert der Körper etwa 1 bis 2 Grad Celsius. Danach kühlt er um durchschnittlich 0,5 bis 1 Grad Celsius pro Stunde weiter ab. Nach ungefähr 12 Stunden hat sich der Körper in vielen Fällen um etwa 10 bis 12 Grad Celsius abgekühlt. Irgendwann, meist nach 16 bis 20 Stunden, ist der Temperaturausgleich erreicht. Die Leiche hat dann Umgebungstemperatur angenommen. Eine klassische Faustregel besagt, etwa 0,8 Grad Celsius Abkühlung pro Stunde im Durchschnitt, sodass nach rund 20 Stunden die Differenz von 37 Grad Celsius der Körpertemperatur zu 21 Grad Celsius der Raumtemperatur ausgeglichen ist. In Wirklichkeit hängt die Abkühlkurve von vielen Faktoren ab, doch eines ist sicher. Je näher die Körperkerntemperatur an die Umgebungswerte kommt, desto langsamer verläuft der weitere Abfall. Anfangs bei großer Temperaturdifferenz geht es also relativ schnell, später immer langsamer, bis schließlich ein thermisches Gleichgewicht erreicht ist. Man könnte sagen, anfangs verliert der Körper seine Wärme wie ein schnell schmelzender Eiswürfel, später nur noch wie ein glimmender Rest im Kamin. Übrigens kann es Ausnahmen von der Abkühlung geben. In seltenen Fällen steigt die Körpertemperatur nach dem Tod sogar kurzfristig an. Ein Phänomen namens postmortale Kalorizität. Bei bestimmten Vergiftungen, etwa Strychnin oder Alkohol, oder starken Krämpfen beim Tod, zum Beispiel bei Status Epilepticus, sowie hochfiebrigen Infektionen, kann es sein, dass der tote Körper noch Wärme produziert und die Temperatur um bis zu 2 Grad Celsius ansteigt, bevor die eigentliche Abkühlung einsetzt. Nicht jeder Leichnam kühlt also sofort und monoton ab. Die Geschwindigkeit, mit der ein Körper auskühlt, ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels zahlreicher Einflussfaktoren. Jeder Todesfall ist anders und so kann die Leichenkälte mal schneller, mal langsamer zuschlagen. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Faktoren und wie sie die Wärmereise ins Jenseits beeinflussen. Faktor 1. Die Umgebungstemperatur. Der vielleicht naheliegendste Faktor. Je kälter die Umgebung, desto rascher kühlt der Körper ab, da ein großes Temperaturgefälle besteht. In einer kalten Winternacht kann ein Leichnam in wenigen Stunden nahezu gefrieren, während er in einem heißen Sommerzimmer kaum abkühlt oder sogar länger warm bleibt. Stirbt jemand in einer Sauna mit einer Temperatur von 60 Grad Celsius, würde sein Körper zunächst gar nicht abkühlen, sondern eher Wärme aus der Umgebung aufnehmen. Umgekehrt führt Frost dazu, dass der Körper nicht nur abkühlt, sondern gefriert. Man spricht dann von Kälteerstarrung, was jedoch mehr ein Gefrieren des Gewebes ist als eine normale Totenstarre. Faktor 2: Erde, Luft und Wasser. Wasser kühlt deutlich schneller als Luft. Ein Ertrunkener in kaltem Wasser verliert Wärme etwa 2 bis 4 Mal so schnell, da Wasser dem Körper die Wärme viel effizienter entzieht, denn die Wärmeleitung im Wasser ist höher. Ein Körper, der im Wasser treibt, kann binnen kurzer Zeit auf Wassertemperatur abkühlen. Luft wirkt langsamer, besonders wenn es windstill ist. Wird der Körper jedoch vergraben, verlangsamt sich die Abkühlung erheblich. Die Erde wirkt isolierend und es dauert länger, bis die Kälte das Körperinnere erreicht. Faktor 3: Wind und Luftfeuchtigkeit. Wind ist der Feind jeder Wärme. Selbst laue Luft, die ständig neu am Körper vorbeistreicht, beschleunigt die Abkühlung enorm. Herrscht hingegen Windstille, bleibt eine warme Luftschicht länger am Körper haften und bremst die Wärmeabgabe. Hohe Luftfeuchtigkeit kann paradoxerweise das Auskühlen beschleunigen, da feuchte Luft die Wärme besser leitet als trockene. Außerdem bleibt Kleidung in feuchter Luft nass und fördert Verdunstungskälte. Trockene Luft dagegen entzieht dem Körper durch Verdunstung etwas weniger Wärme, allerdings kühlt in trockener Umgebung die Haut stark aus, während der Kern langsamer folgt. Faktor 4: Bekleidung und Bedeckung. Kleidung wirkt wie eine Thermoskanne für den Körper. Jede Schicht Stoff hält einen Teil der Körperwärme zurück. Eine dick in Decken eingewickelte Leiche kann auch Stunden nach dem Tod im Kern noch überraschend warm sein. Isolierende Materialien wie Wolle oder Daunen verlangsamen die Abkühlung, während nasse oder dünne Kleidung kaum Schutz bietet. Nasse Kleidung kann die Kühlung sogar beschleunigen, da sie kalte Feuchtigkeit direkt auf der Haut hält. Auch eine Leiche im geschlossenen Kofferraum oder in einem engen Raum kühlt langsamer aus als unter freiem Himmel. Umgekehrt führt das Entkleiden einer Leiche dazu, dass der tote Körper schneller auskühlt. Faktor 5: Körperbau und Statur. Eine zierliche Person kühlt schneller aus als ein kräftiger, massiger Körper. Das Verhältnis von Körperoberfläche zu Volumen ist hier entscheidend. Kinder und schlanke Erwachsene haben relativ mehr Oberfläche pro Körpermasse. Sie verlieren Wärme schneller. Ein übergewichtiger Mensch mit dickem Unterhautfettgewebe hat dagegen eine eingebaute Isolierschicht, die das Auskühlen verzögert. Faktor 6: Körperhaltung und Lage. Ausgestreckte Gliedmaßen vergrößern die Oberfläche und fördern den Wärmeverlust. Liegt eine Leiche mit von sich gestreckten Armen und Beinen auf dem Boden, gibt sie mehr Wärme ab. Ist der Körper hingegen zusammengekauert wie in Embryonalstellung, oder liegen die Hände auf dem Torso, verringert das die Fläche und kann so die Abkühlung minimal bremsen. Auch ob der Körper auf dem Rücken, Bauch oder der Seite liegt, kann eine Rolle spielen, je nachdem, welche Flächen direkten Kontakt zum kalten Boden haben. Faktor 7: Ausgangstemperatur beim Tod. Nicht jeder Mensch hat beim Tod die exakte Körpertemperatur von 37 Grad Celsius. Hohes Fieber kann die Starttemperatur deutlich erhöhen. Unterkühlung, zum Beispiel Verdursten in der Wüste über Nacht oder Erfrierung, drastisch senken. Starb jemand etwa nach körperlicher Anstrengung mit 40 Grad Celsius Körpertemperatur, hat er mehr Wärme zu verlieren. Die anfängliche Abkühlung mag dann schneller wirken. Umgekehrt ist bei einem unterkühlten Toten, beispielsweise einem Lawinenopfer, die Leiche möglicherweise schon beim Tod fast so kalt wie die Umgebung, sodass Algor Mortis kaum feststellbar verläuft. Medikamente und Drogen können ebenfalls die Körpertemperatur beeinflussen. Von Ecstasy-Hyperthermie bis zu Sedativa-Hypothermie. Faktor 8. Besondere Umstände. Ein Körper mit einer Infektionskrankheit könnte durch bakterielle Aktivität geringfügig Wärme produzieren, während ein stark blutender Verletzter durch Blutverlust schneller auskühlt. Auch Tierfraß, zum Beispiel wenn Insektenlarven den Körper besiedeln, kann lokale Wärmeentwicklung erzeugen, wobei das meist erst in späten Stadien relevant wird. Nicht zuletzt spielt die Tageszeit indirekt eine Rolle. Nachts ist es kühler, tagsüber in der Regel wärmer oder die Sonne bestrahlt den Körper, was die Kühlung verlangsamt. Man sieht, Leichenkälte ist kein metronomischer Prozess, sondern ein dynamisches Geschehen. Sie ist so individuell wie der Mensch selbst und sein Sterbeort. Für die Gerichtsmedizin bedeutet das, jede Temperaturmessung muss im Kontext gesehen werden. Derselbe Körper könnte in anderer Umgebung ganz anders abkühlen. Das erklärt, warum Algor Mortis uns zwar einen Hinweis geben kann, aber mit Vorsicht zu genießen ist. Trotz all dieser Variablen zählt die Leichenkälte zu den klassischen Werkzeugen der Rechtsmedizin, um den Todeszeitpunkt einzugrenzen. Stellen wir uns die Situation am Tatort vor. Der Gerichtsmediziner betritt den Fundort des Leichnams. Noch bevor die Leichenflecken sichtbar sind oder die Totenstarre einsetzt, kann er durch Fühlen der Leichenhaut eine grobe Einschätzung treffen. Noch warm oder bereits kalt. Anschließend verwendet er ein Thermometer, aber nicht irgendeines und nicht irgendwo. Gemessen wird die Körperkerntemperatur, denn diese gibt den zuverlässigsten Anhalt. Üblich ist die rektale Messung etwa 8 cm tief im Mastdarm, um wirklich die Kernwärme zu erfassen. Alternativ oder ergänzend wird bei Obduktionen auch die Lebertemperatur gemessen, da die Leber ein großes, gut durchblutetes Organ ist, das langsam abkühlt. Man verwendet spezielle medizinische Thermometer, meist digitale Thermofühler oder früher Quecksilberthermometer bis 50 Grad Celsius und notiert die Körperkerntemperatur sowie die Umgebungstemperatur. Diese Daten sind der Rohstoff für die Zeitabschätzung. Nun kommt die Wissenschaft ins Spiel. In der Vergangenheit behalf man sich mit Faustregeln. Die bekannteste haben wir bereits erwähnt. Circa 2 Grad Celsius in der ersten und 1 Grad Celsius pro weiterer Stunde. Diese einfache Rechnung ist aber nur ein grober Anhalt. Moderner und präziser sind methodische Ansätze wie das Henske-Nomogramm. Entwickelt von Klaus Henske, einem deutschen Rechtsmediziner, berücksichtigt dieses Verfahren mehrere Variablen. Die gemessene Körperkerntemperatur, die Umgebungstemperatur, das Körpergewicht des Opfers und einen Korrekturfaktor für Kleidung bzw. ein Medium wie Luft oder Wasser. Aus diesen Werten liest man in einem nomografischen Diagramm ein postmortales Zeitintervall ab, also einen frühesten und spätesten Todeszeitpunkt, innerhalb dessen der Tod mit hoher Wahrscheinlichkeit eingetreten ist. Unter optimalen Bedingungen, also konstante Umgebung, normaler Körper, erste Stunden nach Tod, kann diese Methode relativ enge Zeitfenster liefern und gilt als die derzeit genaueste Methode der Temperatur-Todeszeitschätzung. Doch auch das Henske-Nomogramm ist kein magischer Augenblickdetektor. Unsicherheiten bleiben. Studien zeigen, dass selbst mit ausgeklügelten Formeln die Schätzungen je nach Situation stark schwanken können. Besonders nach mehr als 10 bis 12 Stunden postmortem wird die Methode ungenauer. Der Grund? Die Abkühlung verläuft immer langsamer, individuelle Faktoren dominieren. Kleine Messfehler können jetzt große Zeitunterschiede bedeuten. So entspricht beispielsweise eine Abweichung von nur plus minus 0,5 Grad Celsius beim Messen, was leicht passieren kann, bereits einer Verschiebung der Todeszeit um mehrere Stunden. Daher betonen Gerichtsmediziner, dass die Temperaturmethode für frühe Postmortalfälle brauchbar ist, aber für längere Intervalle sehr unscharf wird. Nach einem Tag kann die Leichenkälte oft nur noch aussagen, Tod vor mehr als 12 bis 18 Stunden. In der Praxis wird die Leichenkälte niemals isoliert betrachtet. Vielmehr fließt sie ein in ein Gesamtkonzept der Todeszeitbestimmung. Neben Algor Mortis zieht man Livor Mortis, Rigor Mortis und andere Befunde, wie beispielsweise Mageninhalt, Insektenbefall oder die elektrische Erregbarkeit der Muskeln hinzu. Die Temperatur gibt einen physikalischen Anhalt, die Leichenflecken verraten, ob der Körper vielleicht bewegt wurde, und die Totenstarre liefert Hinweise auf die zeitliche Abfolge. Zusammen entsteht ein wesentlich belastbareres Bild. Die Leichenkälte bleibt jedoch oft der erste quantitative Hinweis. Besonders an Tatorten, an denen andere Zeichen noch nicht ausgeprägt sind, hilft sie, eine grobe Zeitspanne abzuschätzen. Ist der Tod erst vor wenigen Stunden eingetreten, ist der Körper noch warm. Ist die Leiche deutlich abgekühlt, aber noch wärmer als die Umgebung, liegt der Todeszeitpunkt etwa 6 bis 10 Stunden zurück. Hörte das Herz schon vor über 24 Stunden aufzuschlagen, ist der Leichnam komplett auf Umgebungsniveau ausgekühlt. Diese ersten Einschätzungen können für die Ermittlungen wichtig sein, zum Beispiel um den Todeszeitpunkt mit Alibis von Verdächtigen abzugleichen. Doch Vorsicht, eine Leiche lügt bisweilen, was ihre Temperatur angeht. Wenn der Tote zuvor gekühlt oder erwärmt wurde, kann die Schätzung komplett daneben gehen. Ein perfides Beispiel: Ein Mörder deponiert die Leiche seines Opfers in einer Kühltruhe oder einem eiskalten Keller, um sie erst Stunden später am Fundort abzulegen. Die Leiche fühlt sich dann eiskalt an und suggeriert einen deutlich früheren Todeszeitraum. Solche Fälle sind dokumentiert und die Algor-Methode versagt hier weitgehend. Auch das Henske-Nomogramm berücksichtigt keine plötzlichen Temperaturwechsel und würde einen viel zu frühen Todeszeitpunkt errechnen. Ebenso problematisch, wenn ein bereits teilweise abgekühlter Körper in eine warme Umgebung verbracht wird, zum Beispiel wenn der Leichnam draußen in der Kälte lag und in ein beheiztes Haus gebracht wird, kann die Kerntemperatur sogar wieder leicht ansteigen oder langsamer weiterfallen als erwartet. Solche Ambientenwechsel machen die Algor-Mortis-Schätzung nahezu unbrauchbar. Theorie ist das eine. Doch was verrät uns die Leichenkälte in echten Kriminalfällen? Sehen wir uns zwei Szenarien an, in denen Algor-Mortis eine Rolle spielt. Szenario 1. Der doppelte Tod im Hotelzimmer. Wien im Jahre 1912. In einem kleinen Wiener Hotel wird ein Paar tot aufgefunden. Der Mann, ein Polizist, liegt neben seiner Geliebten. Beide haben Schusswunden. Das Bemerkenswerte: Der Körper der Frau ist schon kalt und weist livide Totenflecken auf, während der Mann noch spürbare Wärme hat, als wäre er erst kürzlich gestorben. Rigor Mortis ist bei ihm noch nicht eingetreten, bei der Frau bereits beginnend. Die Ermittler kombinieren diese Befunde. Offenbar hat der Mann zuerst die Frau erschossen und sich dann Stunden später selbst gerichtet. Seine Leiche lag in einem beheizten Raum, weshalb sie selbst einige Stunden nach seinem Tod noch Restwärme zeigte. Mit der Algor-Regel, eine Leiche kühlt etwa 1 Grad Celsius pro Stunde ab, hätte man bei ihm vielleicht 3 bis 4 Stunden seit Tod geschätzt, was tatsächlich hinkam. Bei der Frau dagegen deuteten Leichenkälte und Totenflecken auf viele Stunden mehr hin. Der Temperaturvergleich zweier Leichen am gleichen Fundort gab so den entscheidenden Hinweis auf die zeitliche Reihenfolge der Taten. Erst der Mord, dann der Suizid. Ein schönes Beispiel, wie die Kombination von Algor Mortis mit Livoris und Rigor zur Rekonstruktion des Geschehens beiträgt. Szenario 2. Der irreführende Kühleffekt. Stellen Sie sich einen Wintermorgen vor, an dem eine Leiche im Freien gefunden wird. Die Nacht war frostig, der Körper ist hart und eiskalt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, der Tod liege 24 Stunden oder länger zurück. Tatsächlich aber ist das Opfer erst seit etwa 8 Stunden tot. Die eiskalte Umgebung hat den Körper rasant auskühlen lassen, sogar etwas unter den Gefrierpunkt, sodass eine Kältestarre einsetzte. Hätte man hier blind der Leichenkälte vertraut, läge man völlig falsch. Solche Fälle lehren, der Kontext ist alles. Die Leichenkälte liefert nur in Verbindung mit den Umständen ein wahrheitsgetreues Bild. Ein weiteres Beispiel moderner Forensik, Fälle von Kühlhausleichen. Opfer, die vom Täter in Kühlräumen oder sogar im Gefrierschrank zwischengelagert wurden. Wird die Leiche später gefunden, passt die Temperatur nicht zur Leichenerscheinung. Der Körper ist dann durch die Kälte beispielsweise kalt und steif, aber die Totenflecken sind hell und kaum ausgeprägt, was normalerweise auf einen Todeszeitpunkt kleiner 6 Stunden hindeutet. Solche Widersprüche alarmieren den Gerichtsmediziner. Möglicherweise wurde der Körper künstlich gekühlt. In der Literatur gibt es Berichte, die bestätigen, dass Algor Mortis bei gekühlten Leichen kaum zur Schätzung taugt. Bei einem Experiment fand man unter anderem heraus, dass bei Leichen, die man nach dem Tod in einen Kühlschrank legte, das typische Plateau fehlte und die Abkühlung linear verlief. Alle gängigen Formeln wären in die Irre gegangen. All diese Beispiele zeigen die zwei Gesichter der Leichenkälte. Sie kann ein entscheidender Hinweisgeber sein, um Abläufe zu rekonstruieren. Oder auch eine trügerische Sirene aus der griechischen Mythologie, die einen falschen Pfad weist, wenn man die Rahmenbedingungen übersieht. Daher gilt in der Forensik, Algor Mortis nie allein und immer mit Bedacht verwenden. Die Faszination für die Leichenkälte ist keineswegs neu. Bereits vor Jahrhunderten bemerkten Ärzte und Laien gleichermaßen, dass ein toter Körper die Wärme des Lebens verliert. Frühe Gerichtsmediziner beschrieben den fortschreitenden Kältegrad einer Leiche als unsicheres, aber doch beachtliches Zeichen des Todes. Man achtete darauf, ob ein vermeintlich Toter vielleicht doch noch Eigenwärme hatte, war er kalt wie ein Stein, schien der Tod gewiss. In Zeiten, in denen Scheintod ein gefürchtetes Thema war, galt die vollständige Leichenkälte den meisten als sicheres Indiz, dass kein Leben mehr in dem Körper weilt. Kein Wunder, dass man Toten oft einen Spiegel vor Mund und Nase hielt, um den Atem zu prüfen und gleichzeitig die Hauttemperatur kontrollierte. Ein kalter Körper und kein Atemhauch, damit war man relativ sicher, keinen Scheintoten vor sich zu haben. Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen zur Abkühlung begannen im 19. Jahrhundert. Man versuchte, gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen dem Temperaturverlauf und der verstrichenen Zeit zu finden. Einer der Pioniere war John Davy, der um 1839 erste systematische Temperaturmessungen an den Leichen gefallener Soldaten durchführte und feststellte, dass die Abkühlgeschwindigkeit variierte. Später formulierte der schottische Forensiker John Glaister eine einfache Gleichung, die bereits erwähnte Glaister-Gleichung. Sie war ein pragmatischer Versuch, dem exponentiellen Abfall eine lineare Formel überzustülpen, um Ermittlern ein Handwerkszeug zu geben. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde die Methodik immer weiter verfeinert. In den 1960ern und 70ern experimentierte man mit nomographischen Darstellungen. Diagrammen, in denen man mit Lineal und Skalen aus Temperatur und Umständen die postmortale Zeit ablesen konnte. Der deutsche Rechtsmediziner Klaus Henske publizierte schließlich in den 1980er Jahren sein Nomogramm und die zugrunde liegende Formel basierend auf systematischen Messreihen an Leichen unter verschiedenen Bedingungen. Henskes Werk setzte quasi einen Standard. Bis heute ist sein Nomogramm oder digitale Abwandlungen davon an forensischen Instituten weltweit im Einsatz. Damit wurden die Grenzen der alten Faustregeln deutlich erweitert, denn erstmals konnten Faktoren wie Körpergewicht und Kleidung quantitativ berücksichtigt werden. Historisch interessant ist übrigens auch, dass man lange glaubte, alle Körperteile würden gleichmäßig abkühlen. Heute weiß man, dass das nicht stimmt. Die Extremitäten und Haut sind oft schon kalt, während die Körpermitte noch warm ist. Frühe Gerichtsmediziner, die nur die Haut fühlten, konnten also zu falschen Schlüssen kommen. Es dauerte, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, dass Körperkern und Körperschale unterschiedlich schnell abkühlen, was die Notwendigkeit der tiefrektalen Messung erklärt. Dennoch bleibt Algor Mortis eine Annäherung mit vielen Unbekannten. Die neuere Forschung arbeitet daran, die Vorhersagen weiter zu verbessern. Moderne Ansätze verwenden Computermodelle, die zum Beispiel auch Witterungsdaten, Feuchtigkeit und selbst erste Anzeichen von Zersetzung mit einbeziehen. Es gibt Versuche mit Infrarotthermographie, die die Temperaturverteilung am Körper visuell erfasst, oder mit implantierten Datenloggern, um den Abkühlverlauf kontinuierlich zu verfolgen. All dies zielt darauf ab, die Todeszeitschätzung noch genauer zu machen. Und wer weiß, vielleicht wird die Leichenkälte eines Tages mit Hilfe von KI-Modellen so gut prognostizierbar, dass man den Todeszeitpunkt auf die Minute genau bestimmen kann. Bis dahin aber bleibt es bei Wahrscheinlichkeiten und Zeitintervallen. Die Leichenkälte ist in der Rechtsmedizin somit auch ein Beleg für die kontinuierliche wissenschaftliche Entwicklung. Vom einfachen Anfassen über Quecksilberthermometer bis hin zum grafischen Nomogramm und Computeralgorithmus. Jede Generation von Ermittlern hat versucht, aus der erkaltenden Hülle des Körpers den Todeszeitpunkt herauszulesen. Ein bisschen wie Archäologen, die an Eisbohrkernen die Jahrhunderte ablesen. Die Temperatur des Todes ist sozusagen ein thermischer Fingerabdruck des Sterbeprozesses, der weiter entziffert werden will. Fassen wir also noch einmal zusammen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Algor Mortis, die Leichenkälte, ist ein stiller Zeuge des Todes. In der Dunkelheit nach dem letzten Atemzug beginnt der Körper, seine Wärme an die Welt abzugeben. Dieser Prozess folgt physikalischen Gesetzen, aber er wird von unzähligen Details beeinflusst. Wärmestrahlung, Luftzug, Untergrund und Feuchtigkeit. Die Umgebung nimmt dem toten Körper die Wärme, die er zu Lebzeiten produzierte. Typischerweise sehen wir ein anfängliches Plateau, dann einen relativ gleichmäßigen Abfall von etwa einem halben bis einem Grad Celsius pro Stunde in den ersten 12 Stunden, gefolgt von einer Annäherung an die Umgebungstemperatur innerhalb eines Tages. Doch dieser Idealverlauf gilt nur, wenn alles stimmt. Mittlere Umgebungstemperatur, kein Wind, normale Statur etc. Sobald besondere Umstände eintreten, sei es ein eisiges Winterfeld, ein warmer Bettkasten, Regen, ein dicker Mantel oder ein schmächtiges Kind, ändert sich der Kälteverlauf. Algor Mortis hat Grenzen, die wir akzeptieren müssen. Zum Beispiel ist der Körper nach mehr als 24 Stunden ausgekühlt. Die Uhr der Leichenkälte bleibt stehen. Dann helfen andere Methoden wie die Bestimmung der Insektenstadien weiter. Ebenso kann Algor Mortis den Todeszeitpunkt nicht auf die Minute oder Stunde genau liefern, sondern immer nur ein Intervall, oft mit Spannweiten von mehreren Stunden. Das kann ausreichen, um beispielsweise festzustellen, ob jemand zur Tatzeit ein Alibi hatte. Trotzdem ist die Leichenkälte von unschätzbarem Wert, denn auch ein toter Körper kann noch Geschichten erzählen. Physikalische Geschichten. Jede Abweichung seiner Temperatur kann bedeuten, dass etwas Ungewöhnliches passiert ist. Wurde die Leiche bewegt? War der Sterbeort ein anderer als der Fundort? All das kann man aus der Interpretation der Temperaturdaten ableiten. So dient Algor Mortis in der Kriminalistik nicht nur der Uhrzeitbestimmung, sondern auch der Rekonstruktion von Tathergängen, etwa ob zwei Personen zur selben Zeit starben oder zeitversetzt. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Reise durch das postmortale Geschehen ist hier noch nicht zu Ende. Livor, Rigor und Algor, die frühen Totenzeichen, bilden nur die Ouvertüre. Wenn die Kälte dem Körper die Wärme entzogen hat, beginnt bald ein anderes unheimliches Schauspiel. Der Körper macht sich auf den Weg der Verwesung. In Notiz Nummer 4 nehme ich Sie mit in die Welt nach der Totenstarre. Eine Welt, in der Bakterien und Insekten ihr Werk beginnen und aus dem toten Körper ein Ort der Gerüche und des Verfalls wird. Denn auch dies ist eine forensische Wahrheit. Im Tode kehrt Leben ein, nur in anderer Form. Bleiben Sie wachsam und bleiben Sie neugierig. Und behalten Sie einen kühlen Kopf, wenn wir dem Tod noch tiefer in sein Reich folgen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.